Wir sind immer noch im Kolosserbrief. Wir haben letzten Sonntag das vierte Kapitel und letzte Kapitel im Kolosserbrief abgeschlossen. Und heute an unserem Abendmahlsonntag, dritter Sonntag im Monat, wollen wir nochmal in den Kolosserbrief gehen, nicht zu einem bestimmten Abschnitt, sondern zu Aussagen über Jesus im Kolosserbrief. Und da gibt's viele. Hier an den nächsten beiden Sonntagen, am 25. und am 1. Januar, finden ja hier keine Gottesdienste statt. Und von daher ist das unser letzter Sonntagsgottesdienst in diesem Jahr und eigentlich dann auch tatsächlich unser Kolosserbrief-Abschiedssonntag. Nächstes Jahr fangen wir mit was Neuem an. Ich möchte noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist so wirksam, Herr, und es tut uns so gut. Dein Wort ist eine Salbe, die unsere Herzen heilt. Dein Wort ist ein Licht, das unsere Dunkelheit erhellt. Dein Wort ist Speise, das unseren Lebenshunger stillt. Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben, das uns dich vor Augen malt. Und darum möchten wir dich bitten, dass du, Heiliger Geist, uns heute Jesus vor Augen malst, dass wir gesättigt nach Hause gehen. Amen. Der Karl Barth, einige haben den Namen gehört, war ein Schweizer Theologe und er war einer der führenden kirchlich-protestantischen Theologen im vergangenen Jahrhundert. War sicherlich in vielen Ländern der Welt bekannt und mit einigen Aussagen, die er getätigt hat, zum Beispiel über die Inspiration der Bibel, dass die Bibel von Gott eingehaucht ist, Gottes Wort ist, Gottes unfehlbares Wort ist, da können wir nicht so ganz mit ihm eins gehen. Und trotzdem hat er einige lesenswerte und gute Aussagen gemacht. Vor einer Gruppe von Studenten in einer bekannten Uni, da hat er einen Vortrag gehalten und dann wurde er einmal von einem Student gefragt: Herr Professor, glauben Sie nicht, dass Gott sich auch in anderen Religionen und nicht nur im Christentum offenbart? Und dann gab er eine erstaunliche Antwort. Es heißt, mit einer donnernden Stimme sagte er: Nein, Gott hat sich in keiner Religion geoffenbart, auch nicht im Christentum. Er hat sich in seinem Sohn Jesus offenbart. Und ich finde das eine tolle Antwort. Eine gute Aussage, wenn man Religion so versteht, dass Religion eine Formsache ist oder einfach nur eine Lebensform ist. Gott hat sich in einer Person, in Jesus, offenbart. Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, da heißt es: Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzt er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Die ersten Verse im Hebräerbrief, die sagen uns also, dass Gott der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns geredet hat. Und was uns vielleicht beim Lesen des Kolosserbriefes gar nicht so aufgefallen ist, ist, dass es 45 Bezugnahmen auf Jesus gibt. wie er uns beschrieben wird. Hier ist mal eine Zusammenfassung. Man könnte das noch mehr aufschlüsseln, aber ich habe das mal so grob zusammengefasst. An 37 Stellen im Kolosserbrief geht es um Jesus oder um Christus oder um den Herrn oder um eine Kombination davon, also Christus der Herr oder Jesus Christus. 37 Mal. In 3 Versen geht es darum, dass Jesus das Haupt ist. Einmal nur das Haupt, ein andermal wird das noch näher erklärt, kommen wir noch zu. In 2 Versen wird Jesus als der Erstgeborene bezeichnet und je einmal wird er bezeichnet als der Anfang, der Sohn seiner Liebe und das Bild des unsichtbaren Gottes. Bevor wir gleich das Abendmahl feiern, das uns ja an Jesus erinnert, wollen wir uns diese Bezeichnungen Jesu im Kolosserbrief nochmal anschauen mit einem Fokus auf die, die sonst nicht gebraucht werden, die exklusiv im Kolosserbrief benutzt werden. Zunächst mal Jesus Christus, der Herr. Es kommt 37 Mal vor, entweder nur Jesus oder nur Christus oder nur der Herr oder eine Kombination von davon. Der Vers, wo alle drei zusammen vorkommen, als einziger Vers in der Bibel, den finden wir in Kolosser 2, Vers 6. Lasst uns den lesen. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Christus Jesus und Herr. Wenn wir heute Abend mal feiern, dann tun wir das in Erinnerung an Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Retter. Um die Worte mal ein bisschen aufzuschlüsseln, Christus ist das griechische Wort für das hebräische Wort Messias. Ist also gleiche Wort in 2 verschiedenen Sprachen und heißt übersetzt ins Deutsche der Gesalbte. Wir lesen also vom Messias, dem Gesalbten im Alten Testament, von Christus, dem Gesalbten im Neuen Testament. Jesus ist die griechische Form des hebräischen Namens Josua oder Jehoshua. Hat auch eine Bedeutung im Deutschen, nämlich der Herr ist Heil, der Herr ist Retter, Rettung. Und dann das Wort Kyrie, das Wort Herr, Jesus Christus Herr, da steht im Griechischen das Wort Kyrios. Kyrios bedeutet auf der einen Seite Herr oder Meister, ist aber auch eine Bezeichnung für Gott. Im Alten Testament jeder, der den Namen Jehovas, und wir wissen, das ist der Schöpfergott, der Gott Israel, der Bundesgott, jeder, der den Namen Jehovas anrufen wird, soll errettet werden. Paulus zitiert den Namen in Römer 10 und schreibt, jeder, der den Namen des Herrn, jeder, der den Namen von Kyrios anrufen wird. Jesus Christus Herr. Also, der Kolosserbrief beschreibt uns Jesus als unseren Retter, der vom Vater im Himmel gesalbt ist, bevollmächtigt ist, die Rettung der Welt zu ermöglichen, zu erfüllen. Und das ist ein Auftrag, den hätte sonst kein anderer erfüllen können. Dazu musste Gott auf die Welt kommen. Dazu brauchte es nämlich einen sündlosen, um die Last der Sünder auf sich zu nehmen. Sündlosigkeit, die bereit war, einen unglaublichen Tausch einzugehen. Jesu Sündlosigkeit, seine Reinheit, seine Vollkommenheit, seine Heiligkeit tauschte er für unsere Sünden. Für unsere Unreinheit, für unsere Unvollkommenheit und Unheiligkeit. Jesu Kommen in unsere Zeitlichkeit öffnete uns die Tür in seine Ewigkeit. Das hat Jesus gemacht. Dazu war er gesalbt vom Vater, beauftragt vom Vater. Und so bringt uns seine Salbung, Christus, Messias, seine Salbung, bringt uns Heilung. Sein Tod bringt uns Leben, so wie wir es ja auch im Lied singen. Jesus Christus, der Herr, unser gesalbter Retter, unser Gott. Und den feiern wir. Den feiern wir heute, indem wir uns im Abendmahl daran erinnern. Eine weitere Bezeichnung, die wir nur im Kolosserbrief finden, lautet Jesus, das Bild des unsichtbaren Gottes. Lesen wir Kolosser 1, Vers 15. Da heißt es über Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene über aller Schöpfung ist. Gott ist unsichtbar. Gott ist noch unsichtbar. Dass Gott existiert, seine Existenz ist nicht unsichtbar. Dass Gott existiert, können wir sehen. Das erklärt der Paulus im Römerbrief. Römer Kapitel 1, Vers 20, wo es heißt, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Gottes Existenz ist erkennbar. Er selbst noch nicht. Allerdings, keiner, der an Jesus glaubt, muss denken, naja, ich hatte gehofft, ich würde ihn mal sehen können. Der Johannes schreibt in seinem Brief, 1. Johannes 1, Vers 3, 1. Johannes Kapitel 3, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn wir einmal oben ankommen, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Gott schauen. Würden wir ihn jetzt sehen, würden wir das nicht überleben. Mose wollte ihn sehen. Gott sagte zu ihm in 2. Mose 33, 20, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und trotzdem haben wir eine großartige Schau auf Gott, wie uns Kolosser 1 gesagt hat. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Haben wir Gott gesehen? In gewisser Weise ja. Denn wir haben Jesus gesehen. Die Jünger, die Menschen damals haben ihn mit ihren Augen gesehen. Wir sehen ihn mit unseren geistlichen Augen, mit den Augen unseres Herzens in seinem Wort. Jesus belehrt den Jünger Philippus in Johannes 14, Vers 9 und sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ja, wir haben Gott in seiner Göttlichkeit nicht gesehen, denn kein Mensch hier auf Erden kann Gott in seiner Göttlichkeit sehen und leben. Aber wir haben Jesus gesehen, Gott, der Mensch geworden ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und bereits in Johannes 1, Vers 18 haben wir gelesen, kein Mensch hat Gott jemals gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, der hat ihn uns gezeigt. Wir sehen also Gott mit unserem Herzen, wenn wir Jesus sehen. Oder wir können sagen, wir erkennen Gott, wenn wir Jesus erkennen. Wir gehen mit Gott Hand in Hand, wenn wir an der Hand Jesu durchs Leben gehen. Und wir werden immer enger mit ihm verbunden, mit Gott verbunden, je enger wir mit Jesus verbunden sind. Darum ist es so wichtig, dass wir eng mit Jesus verbunden sind und verbunden bleiben. Weil je enger wir mit Jesus verbunden sind, umso enger sind wir mit Gott verbunden. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er hat uns Gott gezeigt. Viele Menschen tragen einen Talisman. Ich habe früher als Jugendlicher auch mal einen getragen, nicht weil ich daran geglaubt habe, fand ich einfach cool. Habe ich dann irgendwann mal, als mir es bewusst wurde, was ich da um den Hals baumeln hatte, habe ich es dann in den Fluss geschmissen. Ein Talisman. In vielen Ländern der Welt, da stehen so kleine Altäre, kleine Götzenstatuen im Garten oder im Haus. Haben das gesehen, als wir in Thailand mal waren. In vielen Häusern, an denen wir einfach so vorbeigingen, stand dann im Garten irgendwie so ein kleiner Opferaltar. In vielen Tempeln, in vielen Häusern waren so kleine Statuen, Götterstatuen, Götzenstatuen. Was waren das? Es war totes Holz. Tote Materialien. Die konnten sich nicht von hier nach hier bewegen. Die musste man tragen, so wie der Jeremia das beschreibt. Sichtbar, aber nutzlos. Wir haben einen Gott, der noch unsichtbar ist, aber der uns hilft, der da ist. Johannes 14, Vers 23, da verspricht Jesus, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wir haben Gott, der ist noch unsichtbar, aber er wohnt in uns. Und wir haben eine Beziehung zu ihm. Was für ein Vorrecht, wie viel mehr als solche, die nichts haben. Außer irgendetwas, was sie Gott nennen und was sichtbar ist. Zwei Beschreibungen Jesu also bisher. Jesus Christus, unser Herr, und Jesus, das Bild des unsichtbaren Gottes. Kommen wir zur dritten Bezeichnung Jesu, die auch exklusiv ist im Kolosserbrief. Das ist die Bezeichnung der Erstgeborene aller Schöpfung. Der Erstgeborene aller Schöpfung, dann kommt noch der Erstgeborene aus den Toten. Die zweite Bezeichnung, der Erstgeborene aus den Toten, die finden wir auch in der Offenbarung. Erstgeborene aller Schöpfung finden wir nur im Kolosserbrief. Und ich lese die beiden Stellen mal vor. Erstens Kolosser 1,15 haben wir eben schon mal gelesen. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und Kolosser 1,18, drei Verse weiter. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Im buchstäblichen Sinn ist Jesus der erstgeborene Sohn. Der erstgeborene Sohn der Maria. Maria hatte vor Jesus keine anderen Kinder. Er war der Erstgeborene. In Lukas 2, Vers 7 finden wir einen Vers, der wahrscheinlich in diesen Tagen häufig zitiert werden wird. Da heißt es nämlich aus der Weihnachtsgeschichte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Also ganz menschlich gesehen war Jesus der erstgeborene Sohn der Maria. Aber dann haben wir eben auch diese Aussagen, die wir eben gelesen haben im Kolosser 1. Jesus ist der erstgeborene aller Schöpfung und Jesus ist der erstgeborene aus den Toten. Also noch zweimal der erstgeborene. Und wir hatten bereits darüber nachgedacht, als wir in Kapitel 1 unterwegs waren. Und hatten gesagt, das griechische Wort für Erstgeborener ist Prototokos, übersetzt Prototyp, der Erste. Und hatten dann gesagt, Jesus, wenn es heißt, Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung, dann heißt das nicht, er ist der zuallererst geschaffen wurde, wie die Zeugen Jehovas fälschlicherweise lehren. Sondern es bedeutet, er ist der Erste in Rang, in der Stellung. Er ist der Erste in der chronologischen Reihenfolge. Wir hatten in Kolosser 1, Vers 16 und 17 gelesen, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Es wäre also schon unlogisch, wenn man sagen würde, Jesus wurde geschaffen, Denn alles ist durch ihn geschaffen, kann sich ja nicht selbst geschaffen haben. Die Schlussfolgerung über diese Bezeichnung, Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung, ist also keineswegs, dass er der geschaffen wurde, sondern dass in ihm alles geschaffen wurde, alles Sichtbare, alles Unsichtbare. Alles im Himmel, alles auf der Erde ist in ihm, durch ihn und für ihn geschaffen. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Das ist dein und mein Gott. Das ist dein und mein Retter. Der Schöpfer. Aber nicht nur ist er der Erstgeborene aller Schöpfung, sondern er ist der Erstgeborene aus den Toten. Das verstehen wir wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil wir die Geschichte, die Lebensgeschichte Jesu kennen. Er ist buchstäblich der Herr über Leben und Tod. Jesus ist der Überwinder des Todes, der Erstgeborene aus den Toten. Natürlich, wir wissen, die Bibel berichtet über etliche, die aus den Toten zurückgekommen sind. Da ist der Lazarus, der nach 4 Tagen im Grab, der war also wirklich nicht nur tot, der war mausetot. Der war schon 4 Tage beerdigt. Und er kam zurück ins Leben. Oder die Tochter des Jairus kam zurück ins Leben. Der Sohn von der Witwe, die in Nain wohnte, kam zurück ins Leben. Die Tabitha aus der Apostelgeschichte, der Eutychus aus Troas, kamen alle zurück ins Leben. Im Alten Testament lesen wir vereinzelt von Menschen, die durch die Macht Gottes zurückkamen ins Leben. Aber das war eine Auferstehung der anderen Art. Denn die Leute, die gibt's ja heute nicht mehr, ne? Die sind dann irgendwann wieder gestorben. Hoffentlich, wenn sie alt waren. Aber sie sind wieder gestorben und dann sind sie tot geblieben. Ihr Leib zumindest. Bei Jesus war das anders. Jesus kam zurück, hat den Tod überwunden. Er kam zurück, um nicht wieder zu sterben. Durch Jesu Tod und durch sein Auferstehen hat er den Tod überwunden und hat uns, die wir zu ihm gehören, zu Überwindern gemacht. Auch wir sind Überwinder, weil wir das Leben Jesu in uns haben. Wir sind Sieger, weil wir das Leben Jesu in uns haben. Gibt es verschiedene Verse. In Römer 8, Vers 37, da heißt es, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Christus. Du nicht, wenn wir zu Jesus gehören, wir sind Überwinder durch Jesus, den Erstgeborenen aus den Toten. In uns lebt nicht der Tod, in uns lebt das Leben. Und in Offenbarung 2, Vers 11 wird uns versichert, wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Jesus sterben und auferstehen machen ihn zum Überwinder des Todes und wir sind in Christus und wir sind Überwinder durch ihn. Singen wir im Adventslied, macht hoch die Tür. Wir singen, der Heil und Leben mit sich bringt. Er hat das Leben gebracht und er hat es uns gebracht und er hat es in uns hineingepflanzt, als er Wohnung in uns genommen hat. Jesus, der Erstgeborene aus den Toten. Wer leben möchte, der darf sich Jesus anschließen. Der darf sich mit Jesus verbinden. Einen anderen Weg gibt es nicht. Es gibt keinen anderen Weg, Leben zu empfangen. Und es gibt keinen anderen Weg, wirklich zu leben. Und wir singen das. Wir singen das in dem tollen Lied, ich sehe das Kreuz. Und nichts anderes muss ich sehen. Ich sehe das Kreuz, komm und glaube, ruft es mir. Kein anderer Weg, der zur Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren. Kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist. Ich sehe das Kreuz. Und das ist das, was die Bibel immer wieder deutlich macht. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, komm und glaube, ruft es mich. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das liefert uns gleichzeitig die Erklärung, warum wir Leben nur durch Jesus, den Erstgeborenen aus den Toten, empfangen können. Wir Menschen, wir stehen unter dem Zorn Gottes. Das ist eine Aussage, die macht kein Prediger gern, manche vielleicht, aber in der Regel macht kein Prediger gern. Es ist auch keine Aussage, die wir gerne hören. Vor Jahren gab es in Süddeutschland irgendeinen Evangelisten, der hat über den Zorn Gottes gepredigt. Dann wurde er wieder ausgeladen, durfte die Evangelisation nicht fertig führen, weil man darüber nichts hören wollte. Aber hier steht's noch, Nummer. Wer an dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir stehen unter dem Zorn Gottes. Das aber heißt nicht, dass Gott uns nicht liebt. Seht ihr, bei uns ist das so, bei uns funktioniert das anders. Zorn und Liebe, die sind nur schwer miteinander vereinbar. Wenn ich auf jemanden zornig bin, so richtig zornig bin, dann fällt es mir schwer, die Person zu lieben. Bei Gott ist das anders. Gottes Definition für bestimmte Wesensmerkmale sind anders als menschliche Definition. Wenn Gott zornig ist, ist es ein heiliger Zorn, der uns trotzdem lieben kann. Der heilige Gott, der unsere Rebellion sieht, unsere Gottlosigkeit, unsere Gleichgültigkeit. Wir können es nennen, wie wir wollen. Er sieht sie und er ist zornig darüber, weil er sieht, welchen abschüssigen Weg ins Verderben wir gehen. Wir sind sündig und wir wissen es. Wir tragen Schuld mit uns herum und wir wissen es. Wir wissen es. Sünde und Schuld ungesühnt zu lassen, unbestraft zu lassen, wäre ungerecht, wäre schon bei uns Menschen auf der Erde ungerecht. Und wir wissen das. Aber wir wissen auch, dass wir Geschehenes nicht ungeschehen machen können. Wir können nicht zurückspulen und sagen, okay, ich mache das nochmal und mach's besser. Was geschehen ist, ist geschehen. Wo wir gesündigt haben, haben wir gesündigt. Das ist da. Und keiner von uns kann sich reinwaschen von seinen eigenen Sünden. Und obwohl der Zorn Gottes da ist, ist auch die Liebe Gottes da. Denn wir lesen im selben Kapitel, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er das größte Opfer brachte, seinen eigenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. In Römer 5, Vers 8 drückt es mindestens genauso krass aus. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns dadurch, oder zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben war, als wir noch Sünder waren. Jesus ist für uns gestorben, ohne dass wir ihm vorher gesagt haben, stirb du mal für uns und wir werden an dich glauben. Zahl den Preis und ich bring dir all meine Schulden. Menschlich ausgedrückt, Jesus starb für uns, ohne die Garantie, dass wir sein Geschenk, sein Leiden, sein Leben annehmen würden. Das ist die Liebe Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung, der Erstgeborene aus den Toten. Lass uns diese Liebe annehmen. Wir haben uns verschuldet, er hat unsere Schuld bezahlt. Wir haben uns an ihm versündigt, er hat unsere Sünde weggewaschen durch sein Blut. Und das ist die Bedeutung der Worte aus Johannes 3, 36. Die wir eben gelesen haben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und mir liegt es am Herzen, heute nochmal diese Einladung auszusprechen. Sei es an uns hier, sei es an solche im Livestream. Die Einladung auszusprechen, bring dein Leben mit Jesus in Ordnung. Er liebt dich. Er hat den Preis bezahlt und er lädt ein. Durch Glauben, Vergebung. Bekenn ihm deine Schuld. Lade ihn ein, dein Leben in deinem Leben als Herr zu regieren. Eine weitere Bezeichnung für Jesus, die uns hilft, was es bedeutet, seine Nachfolger zu sein. In Kolosser 2,19 wird Jesus als das Haupt bezeichnet. Da steht keine weitere Erklärung, einfach er ist das Haupt. Aber dann in Kolosser 1, Vers 18 und 2, Vers 10 haben wir eine nähere Erklärung dazu. Ich lese Kolosser 1, 18. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Hallo, Jesus ist unser Haupt. Er ist unser Leiter. Er ist unser Oberhirte dieser Gemeinde und seiner Gemeinde weltweit. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste sein. Und Kolosser 2, Vers 10, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ich möchte die beiden Verse miteinander verbinden. Kolosser 1, 18 bezeichnet Jesus als Haupt der Gemeinde und 2, Vers 10 bezeichnet ihn als Haupt über jede Herrschaft und jede Gewalt, jede Macht. Wenn du dich zur Gemeinde Jesu zählst, wenn du sagst, ich bin Jünger Jesu, ich gehöre ihm, ich folge ihm nach, dann hast du jemanden, der über dir steht. Dann hast du jemanden, dem du Rechenschaft forderst. Dann ist er dein Meister, er dein Herr, der dich anleitet, dem du Verantwortung schuldig bist. Dann gehörst du nicht mehr dir selbst. Erscheintest du nicht mehr über dein eigenes Leben. Machst du nicht mehr deine eigenen Pläne, unabhängig von deinem Herrn, unabhängig von deinem Meister. Wenn du dich zur Gemeinde Jesu zählst und sagst, ich gehöre ihm, ich folge ihm nach, ich bin sein Jünger, dann ist Jesus dein Herr und dein Meister und dein Lehrer und der, dem du gehörst. Und dann trifft 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 auf dich zu. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Das mag sich jetzt wie eine Einschränkung anhören. Ja, wir gehören nicht uns selbst, wir haben Herrn über uns, wir sind verantwortlich Gott gegenüber, müssen Rechenschaft abgeben. Wir sind schon eingeschränkt, so hört sich das an. Aber in Wirklichkeit ist es ein Segen, ist es ein Geschenk, dass wir ein Haupt über uns haben. Denn gleichzeitig ist Jesus das Haupt über jedes Fürstentum, jede Gewalt, jede Macht. Seht ihr, unsere verfolgten Geschwister in aller Welt, die ziehen genau daraus so viel Segen und so viel Kraft, dass sie wissen, wir haben einen Herrn über uns. Wir haben einen, der für uns verantwortlich ist, der sich um uns kümmert. Es ist keine Einschränkung, es ist ein Segen. Er ist das Haupt jeder Macht und Gewalt. Und das bezieht sich nicht nur auf Könige, die er ein- und absetzt. Das bezieht sich auf Mächte und Gewalten. Die gleichen Worte werden benutzt in Epheser Kapitel 6, wo es darum geht, dass wir gegen die unsichtbaren Mächte und Gewalten kämpfen. Die Mächte Satans, der uns binden will. Jesus ist das Haupt auch über diese Mächte. Im Dienstagsgebetskreis haben wir kürzlich ein Zeugnis gehört von jemand, der durch Jesus von den Ketten des Fluches und den Ketten Satans befreit wurde. Wahnsinnig ermutigendes Zeugnis, wo wir gesehen haben, Jesus ist das Haupt jeder Macht, jeder Gewalt, jedes Fürstentums, jeder dunklen Finsternis. Er ist das Haupt. Und das war Jesus nicht nur damals, das ist Jesus heute noch genauso. Denn er ist ja derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist der Sieger, der die Macht des Feindes gebrochen hat. Und das wusste bereits der David. David schreibt im Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem, sichtbar oder unsichtbar, vor wem sollte mir grauen? Der Herr erinnert dich und mich heute Morgen daran, wovor sollten wir Angst haben? Wir leben in einer Welt, in der es normal ist, dass wir Angst haben, die uns Angst machen kann. Und Angst, mir fällt es immer schwer zu sagen, Angst ist Sünde. In der Angst stecken zu bleiben und sie nicht zu Jesus zu bringen, das ist definitiv falsch. Aber der Herr sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber dann sollen wir seinen Trost aufnehmen. Seid getrost, ich habe die Welt übernommen, überwunden. Er ist das Haupt. Bring deine Angst, deine Sorgen zu Jesus. Er kümmert sich. Als letzte Bezeichnung, die nur für Jesus, die nur im Kolosserbrief zu finden ist, haben wir Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dieser Vers, der gewinnt Bedeutung, wenn wir ihn im Licht des Abendmahls sehen. Der Sohn seiner Liebe. Jesus ist der geliebte Sohn des Vaters. Das sind auf der einen Seite wir. Wir sind die Sünder, wir sind die Gefallenen oder auch die Abgefallenen. Wir sind die, die Gott den Rücken gekehrt haben, die Erlösungsbedürftigen, die Nicht-Liebenswerten, die mit allen möglichen Sünden. Wir sind oft hier auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist der heilige, gerechte, allmächtige, reine Sohn Gottes, der Sohn seiner Liebe. Welcher Mensch oder welcher Gott würde da tauschen wollen? Gott hat es getan. Wir haben eben den Vers zitiert, Johannes 3,16. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, wenn du mit ihm verbunden bist, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann ist das eine gewaltige Symbolik. Das Brot, der gebrochene Leib des Herrn, wie 1. Korinther 11 sagt. Das Brot wird keine Sünden wegnehmen. Das Brot erinnert uns an den gebrochenen Leib Jesu am Kreuz, der unsere Schuld weggenommen hat. Genauso der Saft, roter Saft, Traubensaft. Der wäscht keine Sünden weg. Aber der erinnert uns an das Blut Jesu Christi, das uns von aller Schuld befreit hat, wenn wir sie ihm gebracht haben. Wenn wir dann das Brot essen und den Saft trinken, dann wollen wir das tun mit einem inneren Blick auf Jesus. Wollen ihn sehen und wollen auf das leere Kreuz schauen. Wollen an Jesus denken, der da gestorben ist. Der sich so erniedrigen konnte, Jesus, der sich so erniedrigen konnte durch seine Liebe, dass wir heute hier sitzen können und können feiern. Können die Vergebung unserer Schuld durch Jesus feiern. Und wir schauen auf Jesus, der nicht am Kreuz blieb, sondern der Erstgeborene aus den Toten wurde. Er kam zurück, um dir und mir Leben zu geben. Und dieses Leben hast du in dir, wenn du mit ihm verbunden bist. Wir nehmen Brot und Saft, nehmen beides zu uns, aber schauen tun wir auf Jesus. Lasst uns beten und danach bitte ich euch, nach vorne zu kommen. Treuer Herr, wir möchten dir danken. Du hast so viel für uns getan. Und du bist so viel für uns. Jesus, durch dich kennen wir den Vater. Durch dein Wort kennen wir dich. Durch dein Wort kennen wir den Heiligen Geist und können verbunden sein mit dem dreieinigen Gott. Jesus, wir beten dich an als den Erstgeborenen aus den Toten, der gekommen ist, uns Leben zu geben. Dass wir heute gewiss sein dürfen über die Vergebung unserer Schuld. Dass wir dich einmal sehen werden, wie du bist. Wir preisen dich dafür, Herr. Wir preisen dich, dass du unser Haupt bist. Herr, und wir ordnen uns dir unter als unserem Meister, unserem Lehrer, unserem Retter, der uns führt und leitet. Herr, wir preisen dich und wir danken dir dafür. Wir danken dir für das große Opfer, das du gebracht hast. Du Sohn der Liebe Gottes, der Liebe des himmlischen Vaters. Danke für dein Opfer. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du nicht zurückgehalten hast. Wegen all dem Dreck, Herr, mit dem wir uns unsere Seelen besudelt haben. Danke, dass nichts davon zu schwer ist, weggewaschen zu werden. Herr, wir danken dir und beten dich an für deine Liebe. Amen.